Wir reden auch über was, man könnte sagen, eine traurige Geschichte, aber auch nicht nur eine traurige Geschichte. Ich habe jetzt hier schon jemanden in der Leitung, und zwar den Martin Schulte-Wissermann. Und wer das ist, werde ich euch jetzt gleich erklären. Also Dresden hat einen Stadtrat. Dresden ist eine Stadt mit 500.000, 600.000 EinwohnerInnen. Nicht alle von denen dürfen wählen. Und natürlich muss das Leben sich da irgendwie organisieren. Und Dresden hat einen sehr, sehr zerstrittenen Stadtrat, eigentlich seitdem diese DDR den Weg allen Fleisches gegangen ist. Und in den letzten 10, 15 Jahren ist deutlich geworden, dass es die Parteien in den einfachen Formen, wie wir sie so kennen, große Parteien, dass sie es irgendwie nicht gerissen kriegen, weil sie über die Jahrzehnte eigentlich in ihren Themen drinne stecken bleiben und nicht vorwärts kommen. Da gibt es ein paar Leute, die auf komische Tickets da unterwegs sind. Da gibt es zum Beispiel die Partei, die nicht nur Spaß, sondern auch tatsächlich irgendwie versucht, Politik zu machen und da teilweise komplexer agitiert als irgendwie eine Grüne oder eine Linke. Und es gibt die Piraten, und genau auf deren Ticket ist Martin vor, jetzt korrigiere mich, aber ich glaube, jetzt bist du schon 3 Legislaturen im Dresdner Stadtrat.
Es sind 2 im Stadtrat, eine im Ortsbeirat.
Okay, ja, Ortsbeirat ist noch ein anderes Thema. Du bist also im Stadtrat unterwegs, auf das Ticket der Piraten, hast in der vergangenen Legislatur, also die jetzt schon die vorletzte quasi, wir stehen ja kurz vor der Kommunalwahl, bist du Mitteil gewesen eines Rot-Rot-Grün-Orange-Bündnisses, was versucht hat, gemeinsam zu gestalten. In dieser Legislatur gab es eine Fraktion Dissidenten, die ist zerbrochen. Du wirst uns vermutlich darüber erzählen können, warum du aus dieser Gruppe ausgestiegen bist. Und wir wollen aus diesen Erfahrungen heraus versuchen, jetzt in den nächsten Minuten miteinander zu klären, wohin müsste denn eigentlich der Dampfer gehen, wenn wir über künftige kommunale Politik in einer Stadt mit immerhin einer halben Million Menschen eigentlich weitergehen wollen. Vielleicht fangen wir damit an, wie schätzt du eigentlich den politischen Grundbeat dieser Stadt ein, jetzt mal so ganz von ganz weit oben geguckt?
Ja, seit 10 Jahren kann man ja sagen, dass der Stadtrat quasi gespalten ist oder ist auf Messerschneide. Ja, also es gibt die etwas besseren Parteien, Rot, Grün, Rot, und dann ja die Partei Piraten und dann den ganzen anderen Rest. Und der quasi rechte Block hat sich jetzt leider in den letzten Jahren noch weiter verfestigt, bis hin ja zu so wirklich traurigen Sachen, dass die CDU den unsicheren Hafen nicht nur beantragt, sondern auch beschlossen hat im Stadtrat. Also Dresden ist nicht mehr sicherer Hafen, einmaliger Vorgang. Ja, das ist es halt, und das gilt es halt vor allen Dingen vor Augen zu haben, wenn es jetzt zur Kommunalwahl geht, ne? Also wenn es jetzt hier wirklich mit AfD, Freien Sachsen, Freie Wähler, was weiß ich was noch, Team Castro, wenn die halt eine satte Mehrheit haben, dann sieht es in vielen Bereichen recht schlecht aus. Als Grundoptimist oder Berufsoptimist sage ich aber, wenn wir uns alle ein bisschen zusammenreißen, dann können wir das nochmal abwenden, und es gibt hoffentlich sinnhafte Menschen im Stadtrat, Politik machen.
Du sprachst das gerade an, Team Zastrow. In den letzten 1,5, 2 Jahren hat es einen erstaunlichen Drainout auch der sogenannten bürgerlichen Parteien gegeben in Richtung irgendwelcher dubioser neurechter Strukturen. Die Freien Wähler sind stärker geworden, und dort tummeln sich dann solche Leute wie Pegida-Versteher, die irgendwann aus der Linkspartei über die FDP dann da irgendwie hingekommen sind. Und echte Nazi-VeranstalterInnen, die da irgendwie unterwegs sind. Ja, wenn wir auf diese Spaltung schauen, nun ist ja Kommunalpolitik eigentlich was von ganz, ganz einfachen Themen, wo man sagen müsste, da muss mal eine pragmatische Lösung her. Dresden hat so ein Dauerthema, sowas wie eine Königsbrücker Straße. Wir müssen das jetzt nicht vertiefen, aber da geht es seit 30 Jahren darum, dass eine Straße, die durch das Herz der Neustadt geht, dass die mal renoviert werden müsste, und die einen wollen da eine Autobahn hin und die anderen wollen einfach nur die Straße wieder schick haben. Und irgendwie, weil es unbedingt eine Autobahn sein muss, passiert halt gar nichts. Warum hat es Dresden derartig schwer, bei solchen Dingen mal irgendwie in einen Modus pragmatischer Politik zu fallen?
Die Königsbrücker ist jetzt so gesehen ein schlechtes Beispiel. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Wer es interessiert, kann bei Stadt, muss atmen, mit Bindestrichen gucken. Das ist eine neue Bürgerinitiative. Da sind alle Infos. Diese Spaltung, ich weiß nicht genau, wo, also sagen wir es mal so, die am lautesten rufen, wir wollen pragmatische Politik machen und wir sind unideologisch, das, was die anderen machen, ist Ideologie. Ja, das sind genau die, die halt ideologisch sind. Die halten halt das Auto, eine Pflicht fürs Auto sozusagen, für notwendig. Die schreien rum, sobald man einen Radweg machen will und einen Baum zu pflanzen, das ist Kommunismus, ne? So, und wenn man einmal so ein Mindset hat, den Klimawandel leugnet und denkt, dass Merkel oder die Grünen oder wer auch immer einen fremdbestimmt, bis ins Kleinste hinein in der Kommunalpolitik, dann ist es natürlich wirklich schwierig, irgendwie Kompromisse zu schaffen oder zu fassen, weil Kompromisse mit jemandem, der einfach Logik nicht akzeptiert, ist schwierig, ja, oder, ja, geht nicht. Ja, leider, und da müssen wir uns alle auch an die eigene Nase packen, leider ist es so, dass immer mehr Menschen einfach quasi dort ins Facebook-Loch fallen oder halt irgendwie sich in ihrem Umfeld mit den Freunden, mit den Arbeitskollegen und so weiter und so fort, ja, da einfach reinfallen, ihr Hirn ausschalten und, ja, so, warum es so ist, dass quasi, wenn ich protofaschistisch drauf bin, warum ich dann auch gleichzeitig das Auto liebe und Bäume hasse, das habe ich noch nie verstanden. Ja, aber es ist halt einfach so, ja. Also die Freiheit ist, mit einem Diesel-SUV durch die Stadt zu brummen den ganzen Tag, das ist dann Freiheit. Aber irgendwie, dass Freiheit sein könnte, mit einem schönen 0-Euro-Ticket durch Deutschland zu fahren, das sieht die rechte Seite nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist, wie es ist. Ich kann immer noch wiederholen, wir müssen uns alle zusammenreißen für den 9. Juni.
Ich glaube auch, dass der 9. Juni deutlich wichtiger ist als der Termin für die Landtagswahl. Ich glaube, dass das in den Kommunalwahlen und Europawahlen ja im Übrigen eine massive Vorentscheidung für dieses Land getroffen wird. Wenn wir jetzt schauen in der vorletzten, muss man ja jetzt sagen, Legislatur, gab es eine praktische Mehrheit von Rot-Rot-Grün und Orange und gab sozusagen ein emanzipatorisches Semibündnis, und dennoch ist es allzu oft nicht gelungen, die Position miteinander durchzusetzen und zu übersetzen in gemeinsame emanzipatorische Projekte. Soll nicht heißen, dass es nicht gelungen ist, aber es ist eben zu oft nicht gelungen. Woran, also hast du einen Eindruck, wie das in diesen Bündnissen funktioniert? Warum scheitert sowas zu oft?
Naja, also als Physiker würde ich einfach mal sagen, das ist dann so, dass wenn du Mehrheiten brauchst, und das sind ja dann über 50%, und man hat jetzt mehrere Menschen, also eine Mehrheit im Stadtrat sind 35 oder 36 Leute, letztendlich, um zur Mehrheit zu gelangen, muss man sich immer quasi in die Mitte bewegen, weil der Kompromiss zieht immer in die Mitte. Und wenn ich jetzt wirklich, ich will nicht revolutionär sagen, aber wenn ich sehr, sehr progressive Ideen habe, und damals, aber das ist ja jetzt auch schon 6, 7, 8 Jahre her, waren halt von gerade bei der SPD damals 3, 4, 5 dabei, die dann doch als eher konservativ gelten und einfach sagen, nein, machen wir nicht, naja, dann passiert es halt nicht. Aber bevor hier ein Eindruck entsteht, also 14 bis 19 haben wir relativ viel, das muss ich jetzt auch sagen, ne, aber haben wir eigentlich relativ viel umgesetzt bekommen, solange es noch eine Mehrheit gab.
Fehlt es vielleicht manchmal auch an der Fähigkeit und Bereitschaft, den anderen mal einen Keks zu geben, damit sie froh sind?
Tja, für die einen heißt es verhandeln und Kompromisse machen, für die anderen ist das dann auch nicht standhaft sein, ne? Also nehmen wir jetzt mal ganz kurz, um es als Beispiel anzureißen. Wir haben jetzt im Stadtrat einen Klimabeirat beschlossen. Da habe ich mich auch jetzt im letzten halben Jahr wirklich krumm für gelegt und gemacht und getan und geredet und verhandelt und hier und da und dann Mehrheiten gesucht. Und dann ist es endlich geschehen und natürlich dauert es nicht lange und irgendjemand sagt, das ist aber jetzt zu spät und mein Gott, und da hätte ja auch so sein können und so und so. Ja, also für die einen bin ich wahrscheinlich jetzt beim Klimabeirat der, der es mit durchgesetzt hat, der Held, und für die anderen bin ich halt der Verräter, der nicht die reinste der reinen Lehren vertreten hat. Also ich bin als Berufsoptimist auch Berufspragmatiker, also ich gucke immer, dass ich mit geradem Rücken, das ist wichtig, mit geradem Rücken, aber dann halt gucke, dass die Sachen umgesetzt werden. Letztendlich ist es dann halt eine Frage, wie die 35, 36 Leute, die eine Mehrheit machen, in Zukunft zusammengesetzt werden. Und dann wird es halt besser oder sehr schlimm.
Es hat sich jetzt ein Wahlbündnis aufgestellt, was sich an dem Namen orientiert, den eure inzwischen zerbrochene Fraktion hatte. DissidentInnen nennt sie sich mit Doppelpunkt, um gewissermaßen so ein Sammelbecken für außerparlamentarische Opposition zu organisieren oder eben parteifreie Organisierung in den Stadtrat. Das wäre jetzt sozusagen ein möglicher Ansatzpunkt, wo man schaut, es sind nach wie vor die Piraten und ihr seid auch nicht wenige, sind unterwegs, gibt die Partei. Und man wird sehen, in welchen einzelnen Wahlergebnissen sich da irgendwas ummünzt und was nachher an dann wieder tatsächlich wohlverstandener, pragmatischer Politik möglich ist. Was vor uns liegt, ist aber jetzt erst einmal die nächsten anderthalb Monate ein ernster Wahlkampf. Und da hatten wir vorhin im Gespräch mit Roberta Jelinek aus Salzburg, die sagte da so, also das Thema Migration, das lassen wir schlichtweg weg, weil da haben wir eh schon verloren. Und wir kümmern uns um soziale Fragen. Das ist das, was wir als Kommunistische Partei Österreichs so können. Und das hat mich persönlich sehr beeindruckt und bringt bei mir jetzt gerade so ein bisschen die Frage auf den Tisch, die ich dir geben möchte. Worauf müssen wir uns eigentlich in einem Wahlkampf konzentrieren? Was sind die Themen, die im Vorfeld zu klären sind, an denen die Wählerinnen und Wähler unterscheiden können, welchen Menschen ganz konkret sie ihre Stimme geben möchten?
Ja, also ich möchte die Frage jetzt mal zweifach beantworten. Also erstmal der Wahlkampf, die GegnerInnen und die Gegner stehen auf jeden Fall auf der, ja, die Konservativen kann ich ja noch ertragen, aber die Protofaschisten, die sich jetzt wirklich auch aufstellen und die in größerer Anzahl wahrscheinlich gewählt werden, das ist quasi der Gegner, den es halt zu bekämpfen gilt. Und weil, wie man das bekämpfen kann, ist das Beste jetzt für uns in den nächsten anderthalb Monaten wirklich auf eine hohe Wahlbeteiligung aller progressiven Kräfte zu setzen. Ja, nicht, dass man sagt, ja, ich war zu müde, Mensch, gestern Party gemacht oder ich muss mit den Kindern in den Wald oder was weiß ich was. Am Sonntag muss man wählen gehen und wenn man dann das nicht kann, dann muss man vorher eine Briefwahl gemacht haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Deswegen werde ich jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise mich negativ zu irgendjemandem äußern. Also Dissidenten kann man wählen, man kann die Partei wählen, man kann die Piraten wählen, man kann die SPD wählen und alle, die so halbwegs sinnhaft sind. Hauptsache, man geht wählen. So, das ist das eine. Das andere, gerade weil du es angeschnitten hast, wenn ich als Pirat sage, man darf natürlich das Thema Migration nicht weglassen. Was soll denn das? Also gerade jetzt ist es doch wichtig, darauf hinzuwirken, dass wir auf einer menschlichen Basis doch unseren Staat, unsere Gesellschaft bauen. Ja, dass wir nicht die Äuglein zumachen und sagen, mein Gott, ist mir doch egal, ob da jetzt 1.000, 2.000 oder 5.000 Leute diesen Monat ertrunken sind. Das geht nicht. So, und deswegen ist es ja auch gerade so schlimm, dass Dresden sich halt als unsicherer Hafen jetzt betitelt hat. Und das müssen wir einfach umdrehen. Und ich denke mal, man muss gerade dann, wenn der Sturm heftiger wird und der Gegenwind heftiger wird, muss man noch umso standhafter bei seinen Sachen bleiben. Und wenn wir bei Migration hier zurückweichen, dann, also wenn wir zurückweichen, dann haben wir wirklich verloren. Und ich hoffe, das wird vielen Leuten auch so gehen.
Weitere Themen, worüber sollte miteinander geredet werden, um deutlich zu machen, welche KandidatInnen die besseren Konzepte für eine Stadt Dresden haben?
Ja, also man kann natürlich im Wahlplakat vertrauen, aber es ist sicher sinnhafter, wenn man sich mit den Wahlprogrammen beschäftigt, oder ich empfehle immer, Wahlprüfsteine zu lesen oder sich anzugucken und sich halt mit seinen Freunden, Bekannten und sowas auszutauschen, welche Partei denn auch wirklich die Partei des Vertrauens ist. So, und dann gilt es natürlich auch hinzugucken, was haben sie in der Vergangenheit gemacht. Da gibt es ja durchaus Nuancen, ja. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht hier auf irgendjemanden aus dem progressiven oder progressiveren Lager rumhacken, weil das darum geht es nicht. Es geht darum, dass überhaupt irgendwas Progressives gewählt wird.
Mir ging es jetzt eher auch, ehrlich gesagt, um die Themen, die notwendig sind.
Also ich denke, das größte Thema, was wir jetzt und die nächsten 10, 20, 50, 100 Jahre haben werden, ist natürlich die Rettung der Erde, also Klimawandel. Und da aber jetzt nicht plump CO2 runter und Fleischverzicht oder so. Climate Justice ist Social Justice. So, das ist das Wichtigste, was man immer wieder propagieren muss, dass halt eine soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit, dass das zusammengehört und dass man dann natürlich die Wirtschaft, die, es muss ja eine Wirtschaft geben, aber die Wirtschaft muss man daran ausrichten, dass sie quasi die Menschen, und da meine ich halt schon alle Menschen, dass sie denen hilft und nicht sozusagen durch Ungerechtigkeit auch noch, ja, die Ressourcen verbraucht und den Erdball verbrennt. Das ist, glaube ich, das von der Wichtigkeit her 1 bis 10 der Themen, die wir immer wieder behandeln müssen. Und es betrifft natürlich, wie gesagt, nicht nur Klima, Naturschutz, Artenerhalt. Es betrifft auch die Wirtschaft, das Soziale, die Teilhabe, das Mitnehmen aller Menschen, das Nicht-Ausgrenzen, dass ja Leute einfach selber und ihre Kinder und ihre Enkel in der Lage sind, auf diesem Erdball noch zu wohnen.